Sunshine Live, Radio, Music, Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch allen zusammen. Mein Name ist Felix Kröcher und heute darf ich euch zur 91. Folge des We Are The Night Podcast begrüßen. Mein Gast ist in meinen Augen und Ohren einer der besten Techno-Produzenten. Für ihn geht es beim Techno nicht nur um den nächtlichen Exzess, sondern vor allem um akribische Studioarbeit. Wir beide kennen uns nun auch schon eine halbe Ewigkeit und ich freue mich sehr, dass er für das folgende Gespräch Zeit gefunden hat. Heute ist Björn Torvillen mein Gast und euch wünsche ich wie immer eine gute Unterhaltung. Legen wir los.
We are the night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live.
Sunshine Live.
Hallo Björn, mein Lieber. Ich darf dich jetzt als mein Gast zur 91. Folge des We are the night Podcast begrüßen und ich freue mich sehr darüber. Wie geht's dir?
Hallo Felix. Ja, mir geht's super. Der Frühling ist da. Und alles bestens.
Ja, wie ist es denn bei dir jetzt? Du sitzt in Köln, stimmt, oder?
Na, nicht wirklich. Ich bin vor 5-6 Jahren ins Oberbergische gezogen. Das ist so 40-50 Kilometer östlich
ist das von Köln. So Mönchengladbach oder so, oder? Kann das sein?
Nee, Engelskirch.
Ich jetzt schon wieder hier mit der Geografie.
Ja, ja. Und mein Studio ist auch im Oberbergischen und ich bin schon seit einiger Zeit nicht mehr in Köln.
Ach, okay.
Ja, genau. Aber über die A4 ist man immer schnell in Köln.
Ja. Also. Na, ich wollte gerade fragen, wie das Wetter jetzt auch bei dir ist. Also bei uns ist heute sehr bewölkt noch und kalt. Aber.
Ja, es ist kühl, aber es ist sonnig.
Ja, ja. Es wird Zeit für den Sommer.
Ja, unbedingt.
Sag uns mal so.
Man hat ja schon so Vorgeschmäckle bekommen und dann ist man immer total heiß und dann wird es wieder kalt.
Ja, ja, im April war es jetzt wirklich schon sommerlich und jetzt so bam, im Mai wieder komplett runter.
Ja, 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 ja. Die Übergangsjacke, ja. Die braucht man.
Ich bereite mich ja immer sehr intensiv auf meine Gäste vor und bei dir ist mir als erstes in den Sinn gekommen, als ich so ein bisschen nachgedacht habe, ja, jetzt bist du demnächst als Gast hier. Wir beide kennen oder sind uns schon in frühen Jahren begegnet, sozusagen als wir beide noch in den berühmten Kinderschuhen also steckten. Ich meine mich erinnern zu können, das war in Iserlohn. Was meinst du?
Genau, ja, ja, du hast mal auf einer meiner Partys aufgelegt. Das muss so um 2002, 2003 gewesen sein. Ja. Als du, glaube ich, gerade recht frisch mit deiner Radiosendung auf Sunshine Live angefangen hast. Und das erste Mal Hardtechno so ein bisschen in den Mainstream, in den Techno-Mainstream angekommen ist. Oder damals hieß es ja auch Schranz. Und da hatten wir eine Partyreihe, wo wir dich mal gebucht haben und auch den Obi, den Sven Wittekind, genau.
Das war
lang ist her.
Tech-Night,
Mensch.
Oder?
Tech-Night. Tech-Night, genau, in Iserlohn, in der U-Bahn.
Ja, es ist tatsächlich lang her. Deswegen meinte ich irgendwie, das war wirklich alles noch in den Kinderschuhen.
Ja. Aber wirklich alles. Also da gab es noch nicht mal Facebook und Social Media. Da hatten wir noch eine Webseite mit Gästebuch, wo man sich so ein Gästebuch gegenseitig in Gästebüchern eingetragen hat.
Schon der Wahnsinn, oder?
Ja, ja, ich glaube, das USB, das gab es schon.
Das müsste, ja, tatsächlich, ja. Ich glaube, das gab es tatsächlich schon, ja.
Ja, ja, und das Technoforum, das waren so die Connection-Punkte, ja.
Ich kann mich noch dran erinnern, mein Papa hat mich hingefahren.
Ach ja.
Und apropos Papa, da hast du auch eine Rakete erwischt. Also ich freue mich, wirklich ein mega Kerl und ich freue mich immer, er ist mir jetzt ein paar Mal wieder über den Weg gelaufen. Und ich freue mich immer, ihn zu sehen.
Ja, ja, ja. Er ist tatsächlich durch mich in die Techno-Szene reingekommen. Also viele haben mich so gefragt, wie kommt das eigentlich, sein Papa schon immer dabei? Aber ich habe irgendwann mal einen Gig im Bootshaus gespielt, vor 3 Jahren muss es gewesen sein. Da ist er mitgekommen und das fand er irgendwie cool. Und dann hat er sich so selber auf die Suche nach Events gemacht und ist dann so auf eigene Faust auf Partys gegangen, hat da ganz viele Freundschaften geschlossen, hat da Spaß dran gefunden. Sagte mal, was soll ich mit 70 in eine Kneipe? Da hängen nur Idioten ab. Ich gehe lieber auf Techno-Party. Und mittlerweile legt er ja sogar auf.
Ja, echt?
Ja. Er hatte jetzt auch schon seine ersten Gigs und ist da ganz, ganz fleißig, da nochmal irgendwie was zu reißen. Ja.
Es ist nie zu spät.
Nee, es ist nie zu spät, genau. Techno kennt kein Alter.
Ja, das stimmt. Jetzt aber zu dir, mein Freund. Mhm. Mein Podcast ist ja so aufgebaut, dass ich gerade zu Beginn von meinen Gästen ein bisschen erfahren möchte, wie es denn losging. Was war so die Initialzündung des Ganzen?
Mhm. Ja.
Und das würde ich natürlich gerne auch von dir erfahren.
Also die Initialzündung von Techno wahrscheinlich, ne?
Ja, und von deinem Weg.
Ja, von meinem Weg, ja. Ja, das ist natürlich, wenn man schon so lange dabei ist, wie wir, auch immer irgendwie eine längere Geschichte. Aber tatsächlich war ich in meinen jungen Jahren, also so mit 14, 15, eher ein Punk und habe viel Punkmusik gehört und war auf irgendwelchen Punkkonzerten und war sehr in der in so antifaschistischen Kreisen, also Antifa, und war auch mal in Gorleben. Vielleicht erinnerst du dich daran noch, damals diese Castor-Transporte, und das war so meine frühe Jugend. Und meine ganzen Kumpels, die Techno gehört haben, die haben nicht den Techno gehört, den ich auch heute nicht gut finde. Die haben so Thunderdome gehört oder so ganz komisches Zeugs, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Da konnte ich nichts mit anfangen. Und irgendwann gab es mal, weil ich halt auch Metal gehört habe, eine Band, die hieß Fear Factory. Die gibt es auch heute noch. Und die hatten zu einem Album ein Remix-Album veröffentlicht. Das Album hieß Remanufacture und das andere Album Demanufacture. Und da gab es so ein paar Techno-Remixe zu deren Mucke. Und das war so das erste Mal, dass ich Musik gehört habe, wo ich mich darüber gefreut habe, dass eine Hi-Hat einsetzt. Also wo ich das so gefühlt habe, so, boah, das ist ja geil, wenn die Hi-Hat kommt. Und dann ging das weiter, dass ich in meinem Freundeskreis ein paar Leute hatte, die sind immer damals in den Waldfrieden gefahren. Das ist, vielleicht kennst du das, das ist so eine Community, die so Gore-Veranstaltungen machen. Und bei uns in Iserlohn im Sauerland gab es auch viel Gore-Veranstaltungen. Dann bin ich so über Gore und Psytrance so ein bisschen in die Clubbing-Szene eingeführt worden, war dann, habe so meine ersten Erfahrungen in Clubs, eben in der Gore-Szene gemacht. Und ich glaube, das war so 98, 99, hat mir ein guter Freund ein Tape gegeben, da war so richtiger Techno drauf. Da habe ich das erste Mal richtigen Techno gehört, da waren so Sachen von Green Velvet drauf, und dann gab es so eine CD vom Stammheim. Die hatten so Mix-Compilations.
Ja, die kenne ich auch noch. Die kenne ich auch noch.
Ja. Und das war mit Green Velvet drauf, Roland Kasper. Und dann habe ich Richie Horton, die Dexyfax and 909 damals gehört. Und das war so für mich, wo ich wusste, boah, geil, das will ich auch machen. Dann war ich auf der Nature One. Ich glaube, 99 das erste Mal. Ich war auch Love Parade 98, 99 Nature One. Und dann war ich im Century Circus. Und da habe ich gedacht, boah, ey, das will ich auch. Ich will da auch mal da oben stehen. Und zu der Zeit hatte ich schon aufgelegt, hatte so ein paar Plattenspieler, bin immer nach Dortmund gefahren, ins Channel Jam, das war so ein Plattenladen, hab mir da immer erst Geld bei meiner Oma geholt, die hat mir dann so 100 Mark zugesteckt, und dann habe ich die 100 Mark direkt in Platten investiert. Und ja, so ging es dann weiter. 2001 dann in Iserlohn, wo ich herkomme, die erste Partyreihe organisiert, Tech Night. Und ab da ist dann Geschichte. Genau, ja, so war mein über Ecken,
Es
ja.
gleicht sich sehr. Es gleicht sich sehr. Also
Ja?
mit meinem, ja, doch. Bei mir war das auch so, das Gefühl zu sagen, so, also auch zeitlich, was die Events betrifft, und dann
Mhm.
auch die Tatsache, ja, das Gefühl, ey, ich möchte auch da oben stehen. Also ich bin
Ja.
ganz bei dir.
Ja, interessanterweise habe ich mir gesagt, so, ey, das in 10 Jahren will ich das geschafft haben. Und es hat tatsächlich 15 oder 16 Jahre gedauert, bis ich dann selber mal im Century Circus spielen durfte. Das war natürlich auch eine krasse Erfahrung, weil wenn man dann so zurückdenkt und denkt, hier hat irgendwann mal alles angefangen, und da ist es irgendwie wirklich geschafft, so.
Ja, das ist
Ja.
geil. Das ist geil. Geiles Gefühl.
Ja. Total,
Kann
total,
ich so
ja.
unterschreiben. Aber jetzt ist es ja auch so, dass du nicht nur in all den Jahren erfolgreich auf den Bühnen gestanden hast, du hast dich auch, ich nenne es jetzt mal so, sehr reingefuchst, was das Produzieren betrifft. Und hast ja auch eine eigene Firma. Wie kam es denn dazu?
Ja, also produzieren war schon immer neben Auflegen mein Ding. Ich habe das einfach cool gefunden. Ich habe damals mit Rebirth angefangen. Ich hatte nie Geld für Hardware. Also ich konnte mir nicht irgendwie diese ganzen Kisten kaufen. Hätte ich immer gerne gehabt, aber hatte ich nicht. Und dann habe ich damals mit Rebirth auf dem PC angefangen. Und dann kam irgendwann Fruity Loops und Reason und dann irgendwann Ableton. Und 2006 bin ich nach Köln gezogen, um hier Audio Engineering an der SAE zu lernen. Und da war Ableton für mich schon irgendwie total das coole Programm, und meine ganzen Kommilitonen und Kommilitoninnen, die waren so sehr neugierig, was Ableton anging. Und in der SAE lernte man nur Cubase und Logic, so andere DAWs. Also für alle, die sich jetzt mit Produktion nicht auskennen, Ableton ist so eine Musiksoftware, mit der man Tracks produzieren kann. Und die war damals auch noch in den Kinderschuhen. Mittlerweile ist es ja eine sehr, sehr erfolgreiche Software, die viele benutzen. Und dann haben mich meine Kommilitonen gefragt, so, hey Björn, willst du mir das nicht mal zeigen? So, hast du mal Bock, uns die Software zu zeigen? Das habe ich gemacht, und dann haben die gesagt, Bob Björn, du kannst voll gut erklären. Dann habe ich damals im United Transport, im USB, Ich war broke, ich brauchte irgendwie Geld, Portemonnaie war leer, Student, und dann habe ich gedacht, so komm, dann machst du mal so Ableton-Live-Workshops, und habe dann so ins USB geschrieben, hey, ich mache einen Ableton-Workshop, ich habe hier ein Studio in Köln gemietet, wenn ihr Bock habt, 25 € pro Person. Dann war das so direkt ausgebucht. Und ja, das habe ich dann irgendwie weiter fortgesetzt. Dann habe ich 2008 kam ein Verlag auf mich zu, hat gefragt, Björn, hast du Bock, ein Buch zu schreiben über Ableton Live, den Ableton Live Profi Guide? Habe ich erst gedacht, boah, ich und ein Buch schreiben. Na, ich habe es dann gemacht, habe auch, glaube ich, 27 Deadlines gecrushed. Also die haben sehr lange mein Manuskript warten müssen. Und gleichzeitig ging das dann hier in Köln los, dass irgendwie so ein bisschen der Techno zurückkam, auch durch CLR. Oder CLR-Nächte, die hier in Köln waren. Und da bin ich dann so mit reingerutscht, habe dann eigene Veranstaltungen gemacht, und dann bin ich irgendwie als Artist plötzlich bekannt gewesen. Leute haben meine Musik gefeiert, die ich produziert habe. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich dann irgendwo in Städten unterwegs bin, wo ich auflege, könnte ich da ja einen Workshop geben. Und habe dann eben deutschlandweit über viele Jahre hinweg regelmäßig Workshops gemacht zum Thema Ableton Live, aber eben auch, wie man Techno damit produziert. Also nicht so, ich erkläre dir jetzt jeden Knopf, sondern wie macht man damit elektronische Musik. Ja, und das hat sich dann irgendwie alles so weiterentwickelt, dass ich dann 2018 mir Räumlichkeiten gemietet habe in Köln. Meine Frau hatte zu der Zeit noch eine Booking-Agentur, und wir haben viele Events in Köln gemacht, auch größere Veranstaltungen. Da habe ich gesagt, ich will das irgendwie alles so zusammenbringen unter einem Dach. Haben uns dann irgendwie so einen Laden gemietet und haben dann Sign gegründet, wo man erst vor Ort lernen konnte, also richtig so schulemäßig. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass online deutlich effizienter ist. Habe dann Online-Kurse an den Start gebracht, die erste Masterclass mit Robert Babic gedreht. Und als 2020 Corona kam, hatten wir halt irgendwie einen Online-Campus, und das hat uns tatsächlich. Also saßen viele Leute zu Hause und haben dann eben online lernen wollen, und wir waren da. Und dann haben wir angefangen, Track-Feedback-Streams zu machen und lauter so Geschichten. Ja, und mittlerweile ist Sign super gewachsen und fordert mich auch sehr. Also dadurch bin ich weniger auf der Bühne, weil ich mich so um Sign kümmern musste. Und so ist es dazu gekommen, genau. Zwischendurch mal sogar 10 Festangestellte gehabt in den Hochzeiten. Also wirklich auch vom Techno-DJ, von der Bühne, vom Nerd, der zu Hause sitzt und sich irgendwelche Beats frickelt, zu einem Geschäftsführer geworden, der sich dann auch mit diesen ganzen Business-Themen auseinandersetzen musste. Da bin ich sehr dran gewachsen und habe mittlerweile einen ganz guten Sweet-Spot gefunden, wo ich sage, hey, ich schaffe den Spagat zwischen, ich bin Künstler im Studio und Geschäftsführer einer GmbH. Genau.
Ich finde es in erster Linie sehr interessant, den kompletten Weg finde ich interessant. Und von meiner Seite ein Riesenrespekt, also was du da erreicht, ermöglicht und ja, geschaffen hast.
Ja, danke,
Ja.
danke.
Jetzt haben aber unsere Zuhörer, falls sie jetzt noch nicht wussten, was du über die ganzen Jahre schon gemacht hast, viel erfahren. Lass uns mal über so ein bisschen Geschichten sprechen. Verrückte Erlebnisse aus der Nacht vielleicht, vom Touren. Von Auftritten, das kann alles sein.
Ah, da gibt's ja, da könnte ich ja Bücher drüber schreiben, über
Ja.
verrückte Geschichten. Boah, da müsste ich ja richtig überlegen, was ist eine verrückte Geschichte, die wirklich
Wie gesagt, das kann
erzählenswert
alles
ist.
sein. Das kann alles sein.
Ja. Also, da gehe ich mal ganz zurück in meine Anfangszeit. Und das ist vielleicht nicht so eine Geschichte, sondern da geht es eher so um den Vibe, den wir damals hatten, als wir angefangen haben aufzulegen. Und wir hatten irgendwie kein Geld, uns Plattenspieler zu kaufen. Also hatte ich einen und ein Kollege hatte auch einen. Und in den Wohnungen, wo wir gewohnt haben, meistens WGs, konnte man, du kennst es nicht, laut Musik hören. Und mein Kollege, dessen Eltern hatten eine Gipsfabrik. Also das war, die haben so Gipsfiguren, so typische Allmann-Gipsfiguren, die man sich so anpinselt und dann ins Regal stellt, so Frösche und Kröten Drachen und so, so Zeug, so Hühner und so.
Allein die hatten das. Allein das finde ich schon sehr unterhaltsam.
Ja. Und die hatten diesen Laden, der war irgendwo in so einem Industriegebiet, das war einfach ein großer Raum, wo links und rechts die gesamte Wand voll mit Regalen waren und diesen Gipsfiguren, die aber alle nicht angemalt waren, also die waren komplett weiß.
Okay.
Und mein Kollege und ich haben gesagt, komm, da können wir doch eigentlich Musik machen. Dann haben wir eines Nachts, irgendwie am Wochenende, haben wir dann unsere Plattenspieler und unseren alten Newmark-Mischer haben wir uns bei Poco einen Einkaufswagen geklaut. Ja. haben die Plattenspieler und das Mischpult in diesen Einkaufswagen getan und haben den bestimmt 5-6 Kilometer diesen Einkaufswagen durch Iserlohn gerollt mitten in der Nacht. Das hat geklappert und gescheppert, um dann in diese Gipsfabrik zu gehen. So haben wir es immer genannt, Gipsfabrik. Es war halt einfach so ein Laden unten mit so einer Werkstatt, wo die da diese Gipsfiguren gemacht haben. Haben da unsere Plattenspieler reingestellt auf einem alten Tisch und haben dann da die ganze Nacht irgendwie aufgelegt. Und dann haben wir noch ein paar Kollegen angerufen und dann ist darauf auf einmal so eine Party geworden. Und dann waren da plötzlich 20 Leute in diesem Gipsladen. Wir haben da Party gemacht, Mucke aufgelegt und es war ein total das schöne Wochenende. Nur montags war dann das böse Erwachen, als die Eltern dann in ihren Gipsladen reingehen wollte und ungefähr so gefühlt die Hälfte der Gipsfiguren zerscheppert auf dem Boden lagen und da wirklich sehr, 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 also den Laden nicht sehr schön wieder vorgefunden haben. Also die Hälfte ist übertrieben, aber es sind halt so ein paar Figuren kaputt gegangen. Ja, und an diesen Vibe erinnere ich mich noch ganz gerne, so dieses so alles dafür geben, irgendwie aufzulegen. Ich weiß noch, wie wir vor unseren Plattenspielern standen in unserem Mischpult und einfach so stolz auf dieses Equipment waren, mit verschränkten Armen und dann so aufgerechnet haben, wie viel Wert das hat und dann mit dem Einkaufswagen durch Iserlohn zu fahren, um da irgendwo weiter Mucke machen zu dürfen, weil man mal wieder zu Hause gestört hat. Das war schon eine coole Zeit.
Ja, es zieht sich durch wie so ein roter Faden irgendwie. Also ja, ich bin ganz bei dir.
Ja, man hat immer also alles dafür gegeben. Ja. Also man war wirklich so, das war mehr wie einfach nur, man hatte irgendwie so ein Hobby gefunden, sondern es war so eine Art zu leben, so eine ganze Bewegung, die man da auch mitgemacht hat. So, das haben ganz viele haben das nicht verstanden. Heute ist Techno ja mehr deutlich akzeptierter in der Gesellschaft, auch die Musik. Früher war das komische Bum-Bum-Musik. Und in so einer kleinen Stadt wie Iserlohn da überhaupt Leute zu finden, die das gleiche Interesse teilen, man war schon ein Nerd, wenn man das gemacht hat. So. Und das war, aber es war cool, es hat Spaß gemacht.
Es hat absolut was gehabt, ja.
Ja. Ja.
Wenn du jetzt zurückblickst, was wäre dein absolut persönliches Highlight aus deiner bisherigen Karriere?
Ja, tatsächlich liegt das noch gar nicht so lange zurück, mein persönliches Highlight. Und das ist, einen Release auf CLR zu haben. CLR war für mich immer, das waren meine Kinderschuhe. Also wenn ich damals nach Frankfurt gefahren bin, ins U60, es ist Freitagabend mit dem Chris. Und ich habe sehr, sehr viele Schallplatten auch noch von CLR und die Stigmata-Reihe und all sowas. Das hat mich musikalisch sehr geprägt. Und auch die anderen Phasen, die von CLR kamen, also wo dann Brian Sannacci, Tommy47, Rebecca, Emerson und so dort released haben, auch das fand ich, so das war so Mitte 2010, 2012, fand ich großartig. Hat mich auch sehr geprägt. Und ich bin jemand, der immer recht pessimistisch ist. Ich kenne das Techno-Business und ich weiß, wie schwierig das ist, auf bestimmten Labels unterzukommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich hätte nie im Leben damit gerechnet, mal auf CLR zu releasen. Also ich habe mein Album 2024 veröffentlicht, das war mein drittes Album. Es war jetzt kein Comeback-Album, weil ich auch eine Pause eingelegt habe, aber ich wollte irgendwie so zeigen, hey, ich bin noch da, ich mache Musik. Und der Chris hat die Sachen irgendwie gespielt und dann hat er mich angeschrieben. Und ich war komplett aus dem Häuschen, dass er mich angeschrieben hat, weil ich hatte vorher noch nie einen persönlichen Kontakt zu ihm. Und hat gesagt, hey, schick doch mal was rüber. Und dann habe ich ihm ein paar Tracks geschickt. Das werde ich nicht vergessen. Ich habe ihm die Tracks am Freitag geschickt. Ich hatte samstags einen Gig im Mauerpfeifer in Saarbrücken und ich saß noch im Hotel. Und in Zürich, die Street Parade. Die wurde live übertragen. Und ich guckte das dann im Hotel, so auf YouTube, die Live-Übertragung, und ich habe einfach, er hat alle meine Demo-Tracks gespielt auf diese Street Parade, so 5 Tracks von mir. Geil. Ich war Also da war meine Brust schon geschwollen. Ich war wirklich so, boah, krass, ey.
Verstehe ich.
Und dann hat er die Tracks natürlich, hat er Montag auch gesagt, hey, ich nehme die alle tolle Tracks. Und dann kam jetzt im Januar meine erste EP auf CLR und jetzt kommt in den nächsten Wochen auch die zweite und ich arbeite gerade an neuen Sachen und das ist mein persönliches Karriere-Highlight auf diesem Label, was mich so geprägt hat, jetzt als Artist da zu sein und den Sound vielleicht gerade ein drittes Mal wieder mitzuprägen, den CLR so veröffentlicht. Ja.
Finde ich sehr geil und kann ich absolut verstehen. Kann ich absolut verstehen. Aber du hast eben gerade auch schon ein bisschen angedeutet Richtung Zukunft. Wir haben jetzt ein bisschen über die Vergangenheit, oder was heißt ein bisschen, wir haben jetzt über die Vergangenheit gesprochen. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft reisen. Wie sehen da die Pläne aus? Du hast eben gerade schon ein bisschen angesprochen. Es kommt nochmal ein Release bei Chris.
Genau, also es kommt jetzt, ich glaube, es ist im Juni oder im Juli, kommt nochmal eine zweite EP. Codebreaker heißt die. Wenn ihr Chris verfolgt und seine Sets hört, werdet ihr die Tracks schon einige Male gehört haben. Und ich arbeite gerade an neuen Sachen, also bin recht fleißig im Studio. Auch wieder für CLR. Ich habe aber auch noch eine Demo für Nachtstrom-Schallplatten. Das ist ja ein anderes Label, wo ich relativ häufig release. Da kam jetzt auch unter einem anderen Projektnamen, TV Core, eine EP. Und ja, ich stecke momentan sehr, sehr viel Zeit in meine Musik. Und gar nicht unbedingt immer nur mit dem Anspruch, Tracks zu veröffentlichen. Ich mag einfach dieses Forschen im Studio. Also als Producer immer besser zu werden. Mich selber zu challengen. Mich neuen Herausforderungen zu stellen. Ich bin einfach total neugierig, was kommt, wenn man richtig, richtig krass dranbleibt und sich immer besser mit diesen ganzen Themen auskennt, wie weit man gehen kann als Producer, was so hinter dem Berg liegt an Wissen, was man sich so aneignet. Man ist ja nie fertig und das macht mir momentan total Spaß. Ja, auf der anderen Seite bin ich auch wieder als Artist buchbar, kämpfe da natürlich mit den aktuellen Herausforderungen in der Techno-Szene, dass der Techno, den ich gerade mache, dass das nicht unbedingt der Mainstream-Techno ist. Also ich mache halt kein Hard-Techno und ich habe mich da auch nicht anpassen wollen und zu sagen, jetzt mache ich halt auch das, was alle machen, sondern ich bin einfach bei meinem Sound geblieben und muss jetzt natürlich so ein bisschen warten, dass das entweder irgendwann zurückkommt oder sich durch die Releases da auch wieder was tut. Ich spiele lange nicht mehr so viel, wie ich noch vor meiner Pause gespielt habe, ja.
Ja, aber was du eben gerade schon gesagt hast, im Studio, das ganze Tüfteln und so, ich finde, also von außen betrachtet, das liegt dir absolut. Ja, und ja, du bist ja auch natürlich auch auf dem Level, der ist schon ganz weit oben.
Also, danke.
Wenn
danke,
ich das so sagen darf.
Man selber sieht das immer nicht so als Producer. Ich habe ja ganz oft so das Gefühl, dass ich gar nichts kann und eher so ein kleiner Anfänger bin. Aber vielleicht ist es das, was einen auch immer antreibt. So. Ja.
Anfänger, logisch.
Ja.
Ja. Sorry, dass ich da lachen muss. Und ich wünsche dir auf jeden Fall da ganz viel Erfolg weiterhin.
Danke.
Und,
danke.
Und ich finde das auch gut. Ne? Also du sagst halt einfach, du hast einen Standpunkt, du bist du und und so soll es auch bleiben. Finde ich super.
Ja, ja, ich finde, man sollte eher immer an seinem eigenen Sound weiterarbeiten, an seinen Signature-Sound, seiner eigenen Vision, als ständig den Visionen anderer hinterher zu jagen. Das klappt nämlich auch nicht. Also wenn jetzt das, was jetzt gerade irgendwie erfolgreich ist in den Genres, machen ganz, ganz viele nach. Aber bis das dann veröffentlicht wird, sind wieder 2 Jahre rum und dann ist was anderes interessant. Das heißt, man rennt ja eigentlich immer so nur Trends hinterher und wird die nie jagen. Besser ist es einfach, an seinem eigenen Sound zu arbeiten, darin besser zu werden und zu warten, bis die Uhr der Trends irgendwann wieder auf einen zeigt. Weil Techno ist immer eine Sinuswelle, es geht immer hoch und runter, was die Sounds und Genres angeht. Alles kommt wieder, alles ist immer ein Kreislauf. Und lieber bei seinem Sound bleiben, als Trends hinterher zu jagen. Das ist für mich eine ganz wichtige Grundsatz. Ja.
Wie schön du das gesagt hast. Okay. Ich habe noch eine allerletzte Frage jetzt. Was bedeutet dir die Nacht, das Nachtleben? Was macht das mit dir?
Ich bin erwachsen geworden, muss ich sagen. Ich gehe früh schlafen und stehe früh auf, weil ich einen Sohn habe und eine Firma und da sind die Meetings halt eben um 9 und nicht um 23 Uhr. Und ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich an einem Punkt in meinem Leben war, wo ich das Gefühl hatte, dass das Nachtleben für mich ungesund ist. Vor allem in Kombination mit der Arbeit bei Sign. Also 2018, 19, 20 vor Corona habe ich Sign 5 Tage, 6 Tage die Woche gemacht und habe nachts aufgelegt. Das war dann sehr, sehr ungesund. Mittlerweile habe ich einen anderen Bezug zum Nachtleben und mag das wieder sehr. Ich mag das darin einzutauchen, habe aber auch gelernt, dass es ganz wichtig ist, dann wieder aufzutauchen aus diesem Nachtleben. Ich habe da für mich ein gesundes Verhältnis gefunden und ich mag es, nachts im Studio zu sitzen. Da stehen die Uhren still. Da, wenn ich so bis 2, 3 Uhr im Studio bin und da bin ich so für mich und habe das nicht das Gefühl, also da passiert nichts. Da habe ich den kompletten Fokus, eher wie tagsüber zum Beispiel. Und wenn ich mal einen Gig habe, genieße ich das auch sehr, einfach nachts wach zu sein. Und tatsächlich aber auch das Drumherum, das Reisen, morgens früh im Hotel zu frühstücken, mich mit tollen Leuten nachts zu unterhalten, die zu treffen und einfach geil laut Musik zu hören und in diesen Vibe einzutauchen. Und dabei ist der Vibe natürlich wichtig. Der Vibe muss irgendwie stimmen. Also wenn das nicht ist, dann kann so eine Nacht auch einfach nur anstrengend sein, ne? Ja.
Sehr schön. Das war's von mir. Also
Ja,
mit der ganzen
danke.
Fragerei. Und ich bedanke mich ganz, ganz stark bei dir für die Zeit.
Ja, danke. Danke dir für die Einladung und ihr da draußen macht's gut.
Ja, und auch an euch, meine lieben We Are The Night Podcast-Freunde. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Mich könnt ihr jederzeit auch im Techno-Channel in der Sunshine Live-App hören oder jeden Mittwochnachmittag dann im Sunshine Live-Hauptprogramm von 16 bis 18 Uhr. Die nächste We Are The Night-Folge erscheint dann auch schon in 14 Tagen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Felix Kröcher.
We Are The Night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live.
Sunshine Live.